Die vergangenen Ereignisse vom rechten Terror in Halle oder vom nationalsozialistischen Untergrund in Verbindung mit rassistischen Fantasien sowie das Aufkommen rechter Sportgruppen verbindet sich zu einem toxischen Gemisch. Am 26. September lud die Landeszentrale für politische Bildung und MOBE zu diesem Thema ein. Die Tagung, die unter den Namen Toxische Männlichkeit, Gewalt und Rechtsterrorismus lief, behandelt die aktuellen Entwicklungen sowie den historischen Kontext, um ein besseres Verständnis und eine bessere Einordnung rechter Gewalt zu fördern. Professor Dr. Hans-Gerd Jaschke spricht im Rahmen der Tagung Toxische Männlichkeit, Gewalt und Rechtsterrorismus über empirische Befunde und Täterstrukturen. Im ersten Teil seines Vortrags spricht Professor Dr. Jaschke über die Dimension von Rechtsextremismus und die Gewaltbereitschaft von rechts.
Ich kann sagen, die Arbeiten von Hans-Gerd Jaschke begleiten mich jetzt schon jahrzehntelang in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus. Wenn man so einen Satz sagen muss, merkt man, wie lange man sich mit diesem Thema schon herumschlägt. Immer in der Hoffnung, es ist der letzte Zyklus der rechtsextremen Bewegung. Ich will von den vielen Publikationen erwähnen, seine Publikation aus dem Jahr 1984, das zweibändige Werk mit Peter Dudek, Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus in Deutschland, absolutes Schlüsselbuch Anfang der 80er Jahre. Eine total spannende Arbeit, die leider keine Fortsetzung gefunden hat, war sein Projekt am Institut für Sozialforschung in Frankfurt, seine berufsgruppenspezifische Analyse über Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus bei der Frankfurter Polizei. Also eine Untersuchung, in der es darum geht, zu analysieren, wie fremdenfeindliche Einstellungen eingebettet sind in berufliche Strukturen, in Arbeitshierarchien, in den jeweiligen Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Es war eine vergleichende Studie, wenn man so will. Es gab in diesem Buch drei Berufsgruppen, nämlich Polizei, Müllabfuhr und Banker, also drei sehr unterschiedliche Soziallagen. Und das Interessante an diesem Projekt fand ich, die gemeinsamen Muster zu analysieren, die in allen Berufsgruppen wirksam sind und wie sich dort Strukturen der Ethnisierung entwickeln. Wir diskutieren ja heute gerade auch in Hessen über rechtsextreme Vorfälle in der Polizei. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass dieses Projekt keine Fortsetzung gefunden hat, was die wissenschaftliche Erforschung dieses Bereichs angeht. In den letzten Jahren sind gerade auch für den Polizeibereich erschienen das Lehrbuch Politischer Extremismus und Politik in der modernen Gesellschaft. Auf der Seite der Bundeszentrale gibt es ja einen großen Online-Dossierbereich über Rechtsextremismus, wo Sie mehrere Beiträge auch von Hans-Gerd Jaschke finden. Er hat seit 1996 eine Professur inne gehabt für Politikwissenschaften im Fachbereich der Polizei an der Fachhochschule für Verwaltung und Recht, war später dann an der Deutschen Hochschule der Polizei und zum Schluss wieder an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, immer auch mit dem Blick auf den Polizeibereich. Und gerade deswegen haben wir ihn eingeladen, um auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf diese Frage der rechtsextremen Gewalt zu bieten. Ja, herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich darf Sie bitten, vorzutragen.
Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Ralf Spierek, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Einleitung. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich Sie an einem kleinen Punkt korrigieren kann. In Hessen läuft derzeit eine empirische Befragung hessischer Polizeibeamter, initiiert vom Innenministerium. Ich bin dort im Beirat, deswegen weiß ich, dass diese Untersuchung läuft. Ich bin sehr gespannt. Man wird vermutlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres erste Ergebnisse haben. Ich finde es bemerkenswert und richtig, dass das Land Hessen hier vorangeht und sagt, wir nehmen das Ganze zum Anlass, diese Beschuldigungen gegenüber Polizeibeamten, sie hätten rassistisch gehandelt, dass das zum Anlass genommen wird, eine umfassende empirische Befragung durchzuführen. Ich bin selber sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ich werde mich beschäftigen mit der Frage der Gewalt von rechts und ihrer Entwicklung, wobei mich persönlich natürlich ganz besonders interessiert. Was hat sich geändert? Ändert sich überhaupt irgendwas? An welchem Punkt entwickeln sich die Dinge heute anders als vor 10, 20, 30 Jahren? Was hat sich geändert? Worauf muss man Augenmerk legen? Ich hoffe, dass ich Ihnen da einiges berichten kann. Die Gliederung sieht so aus. Ich werde beginnen, etwas allgemeiner, mit Dimensionen des Rechtsextremismus. Worüber reden wir überhaupt? Punkt 2, Gewaltbereitschaft, Stufen der Radikalisierung gemessen an einer individuellen Entwicklung. Dann kommt als dritter Punkt ein kurzer Überblick über die Entwicklung der Gewalt von rechts in der Bundesrepublik nach 1949, allerdings nur sehr grob. Ziel dieses Abschnittes wird es sein, Ihnen zu zeigen, dass Gewalt von rechts nicht erst heute entsteht oder mit dem NSU oder in den 2000er Jahren, sondern im Grunde genommen schon Ende der 50er Jahre. Punkt 5, Zielgruppen und Opfer rechtsextremistisch motivierter Täter. Wir müssen darauf gucken, einfach auch deswegen, um uns zu vergegenwärtigen, wer bedarf des besonderen Schutzes. Das ist Aufgabe in der Demokratie, sich darüber Gedanken zu machen und das zu vergegenwärtigen. Sechstens, was fällt auf bei einer Betrachtung des Personenpotenzials 2018? Und da sehe ich persönlich eine, wie ich finde, sehr bedenkliche Entwicklung. Dann kommt ein Kernstück, wer sind eigentlich die Täter? Ich entwerfe Tätertypologien, vergleiche sie miteinander und untersuche die Frage, haben wir es auch mit neuen Tätertypologien zu tun? Das wird die Frage sein in Kapitel 7. Und achtens kämen dann zusammenfassende Überlegungen. Dimensionen des Rechtsextremismus. Grundlegend muss unterschieden werden zwischen Einstellungen und Verhalten. Zu den Einstellungen gehören naturalistische, biologistische Weltbilder, also der Glaube daran, dass Gesellschaft nicht Gesellschaft sei, sondern Gemeinschaft und dass die Regeln gelten, die in der Natur auch gelten. Hier kommen wir übrigens auch zu Kampfbereitschaft und Militanz. Wir beobachten in der Natur Kampfbereitschaft in der Tierwelt, also, so das rechtsextreme Denken, ist Kampf, Kampfbereitschaft, insbesondere männliche Kampfbereitschaft, etwas Natürliches, in Anführungszeichen. Das ist ein Anfangspunkt, ein wichtiger Entscheidungs- und Anfangspunkt. Und die Pointe dabei ist, ich muss das gar nicht beweisen, sondern ich glaube daran. Das heißt, hier haben wir so eine Art politische Theologie. Man glaubt das ganz einfach, dass es so ist. Deswegen gibt es eben nicht Gesellschaft, sondern Gemeinschaft, an deren Spitze als hierarchisch oberster Punkt natürlich Volksgemeinschaft steht. Volksgemeinschaft ist einer der Schlüsselbegriffe überhaupt im rechtsextremen Denken und Glauben. Also die Annahme, es gibt so etwas wie eine Volksgemeinschaft, die ist ethnisch homogen, die ist rein rassig in Anführungszeichen. Volk ist vergleichbar einem Volkskörper, auch hier haben Sie einen biologistischen Ansatz. Dieser Volkskörper ist verletzlich, nämlich von außen, indem er angegriffen wird von außen oder indem er von innen zersetzt wird. Das führt dazu, dass Führertum hochgehalten wird. In der Natur gibt es auch keine Demokratie, sondern sehr hierarchische Gebilde, autoritäre Gebilde. Sie merken an diesen Ausführungen, dass Rechtsextremismus auch ein Glaubensbekenntnis ist. Das ist mir wichtig und das ist deswegen auch für etwas einfacher strukturierte Menschen leicht, hier dazu zu gehören, weil es ein Glaubensbekenntnis ist und weil im Grunde genommen die Ausgangsannahmen simpel sind. Sie werden bei Parteitagen zum Beispiel von der NSDAP bis zur NPD heute keine inhaltlichen Diskussionen finden, sondern bei Parteitagen wird der Glaube zelebriert. Das kann man sehr schön zeigen bei der NSDAP und den NSDAP-Parteitagen vor 33 und nach 33. Man sieht es aber auch etwa bei NPD-Parteitagen. Ich war mal bei einem 1987, war das oder 88. Dort wird Glaube zelebriert, dort wird nicht diskutiert. Da gibt es nicht inhaltliche Anträge, die verschieden diskutiert werden. Das ist gar nicht Sinn der Sache, sondern da wird die politische Weltanschauung zelebriert, gefeiert. Und das gehört zum Kern rechtsextremistischer Überzeugungen, ebenso wie das, was Sie hier finden, autoritäre Einstellungen, nationalistische Einstellungen, fremdenfeindliche, antisemitische, pronazistische Einstellungen und Gewaltakzeptanz unten rührt eben daher, Akzeptanz in dem Sinne, es ist eine Einstellung. Rührt daher, dass man sagt, in der Natur gibt es Gewalt, im Tierreich, also gibt es das unter Menschen auch, also muss der starke Staat euch schützen. Hier käme auch, könnte man mit Thomas Hobbes natürlich argumentieren. Das wäre die Ebene der Einstellungen und der Gewaltakzeptanz. Wir haben in den letzten 20 Jahren zahlreiche Untersuchungen dazu, insbesondere von Wilhelm Heidmeier aus Bielefeld, dann auch mittlerweile von der Friedrich-Ebert-Stiftung und von einer Leipziger Gruppe, die diese Einstellungen kontinuierlich dankenswerterweise untersucht und zum Ergebnis kommt, dass wir einen bemerkenswert hohen Anteil solcher Einstellungen in der Bevölkerung haben. Wir haben auch die Ebene des Verhaltens. Dazu gehört Kommunikation. Das muss man im Zeitalter des Internets deutlich betonen. Kommunikation heißt an Chatgruppen teilnehmen zum Beispiel. Kommunikation heißt aber auch mit anderen reden über bestimmte Sachen, Mails schreiben und so weiter. Also Partizipation auf der Verhaltensebene im Komplex Rechtsextremismus heißt zuallererst Kommunikation und Kommunikationsbereitschaft. Aber auch Wahlverhalten, passives und aktives gehört dazu, Mitgliedschaft in Organisationen, allerdings auch Provokation und Protest, das hat ganz viel gestaltige Auswirkungen, das kann bei Demonstrationen der Fall sein, kann aber auch in Parlamenten der Fall sein, wenn man sich etwa die Praxis der AfD im Bundestag und in Landtagen ansieht. Hier käme Gewalt wieder ins Spiel auf der Verhaltensebene. Hier wäre es aber nicht Gewaltakzeptanz, sondern Gewaltausübung, also die aktive Bereitschaft, Straftaten zu begehen, Gewaltdelikte zu begehen. Das betrifft natürlich nur einen Teil der Aktivisten, das ist klar, aber es gehört dazu. Hier ein kleiner Vorgriff auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt, wir haben 24.000 organisierte Rechtsextremisten in Deutschland im Jahr 2018 oder was, 17? Aber 18. Davon die Hälfte, 12.000, gewaltbereit. Das ist eine Zahl, wo man erstmal schlucken muss, weil wir davon ausgingen, jahrzehntelang, der Anteil tatsächlich gewaltbereiter im organisierten Rechtsextremismus ist eine Minderheit, sind 5%, 10% maximal, wir wollen es nicht übertreiben. Das BfV sagt die Hälfte, 12.000. Ich komme später noch einmal darauf zurück, aber die Zahl finde ich bemerkenswert hoch. Sie ist höher als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Lassen Sie mich zum nächsten Bild kommen. Halt, das ist falsch. Nämlich der Frage, bei der Gewaltakzeptanz und der Gewaltausübung, wie muss man sich das vorstellen auf einer individuellen Ebene? Man muss es sich so vorstellen, dass auf einer ersten Stufe von Radikalisierung, Sie sehen sie ganz links, beim Individuum, beim interessierten 14-Jährigen oder 15-Jährigen, Offenheit da ist gegenüber Vorurteilen, Offenheit gegenüber der AfD, Offenheit gegenüber bestimmten rechten oder rechtspopulistischen Parolen, Interesse an Begriffen wie Lügenpresse beispielsweise und Ähnlichem. Interesse auch an populistischen Denkmustern, wir da unten gegen die da oben, wir da unten werden betrogen von denen da oben und da oben, das ist die Lügenpresse, das ist die Regierung, das ist die EU und so weiter. Also simpelste Denkmuster, aber möglicherweise attraktiv, weil sie etwas zu erklären vorgeben, etwas zu verstehen vorgeben. Interesse an solchen Dingen, Sympathien gegenüber solchen Denkmustern und Einstellungen bilden meines Erachtens Stufe 1 eines möglichen Radikalisierungsprozesses. Stufe 2 wäre eine gewisse Form von Aktivität, beispielsweise regelmäßige Teilnahme an Veranstaltungen, auch eine Veränderung des Lebensstils, dazu kann gehören Distanz gegenüber der eigenen Familie, dazu kann gehören Abbruch von Freundschaften oder Bekanntschaften zu bestimmten Leuten, die die Weltauffassung von rechts nicht teilen. Solche Dinge vollziehen sich in den Stufen 2, aber auch 3. In 3 vollzieht sich ein schrittweiser und deutlicher Abbruch bisheriger sozialer Beziehungen. Und dann ist man schon, denke ich, relativ weit in einem Radikalisierungsprozess drin. Stufe 4, nächste Stufe von Radikalisierung, wäre die Übernahme von Funktionen. Rechtsextremismus bestimmt eigentlich das ganze Leben. Und Stufe 5 wäre der Bereich, wo Gewaltbereitschaft umschlägt in das Begehen von Straftaten, von Gewalttaten, an dessen am Ende dieses Prozesses kann Haft stehen. Ich würde gerne betonen, das ist keine notwendige Biografie, sondern es ist eine Kann-Biografie. Es gibt sicherlich Hunderte, Tausende von Menschen, die gehen bis zur Stufe 3 und sagen dann, das Ganze halte ich für Hokuspokus, ich will hier weg, ich gehe raus. Über diese Art von Aussteigern wissen wir wissenschaftlich nichts, praktisch gar nichts. Was sind Motive frühzeitiger Aussteiger, die von selber die Initiative ergreifen und sagen, ich will raus? Oder die beeinflusst sind von antifaschistischen Gruppen oder aufklärerischen Erziehungsangeboten, auch von Landeszentralen beispielsweise. Was sind die Motive von tatsächlichen Aussteigern? Das wissen wir eigentlich nicht. Wie ist die Dauerhaftigkeit des Ausstiegsprozesses? Antwort, wir wissen es nicht. Auch bei Deradikalisierungsprozessen, die organisiert sind, wissen wir über die Dauer von Ausstiegsprozessen eigentlich wenig. Exit Deutschland beispielsweise sagt von sich selber, wir haben über 500 gelungene Ausstiegsprozesse. Bei der Frage, was heißt gelungen und wie dauerhaft ist das? Gibt es welche, die nach 3 Monaten zurückkommen in rechte Szenen oder nach 6 Monaten oder nach 12 Monaten? Ist bei Initiativen wie Violence Prevention Network oder Exit Deutschland keine empirisch begründete Antwort? Das weiß man nicht. Und ich halte das für eine große Leerstelle, dem müsste man wissenschaftlich nachgehen, dem müsste man von Seiten der Sozialarbeit und Sozialpädagogik nachgehen, auch von Seiten der Polizei müsste man diesen Dingen stärker nachgehen. Was sind Gelingensbedingungen für Abbrüche, für Abbruchsprozesse und was sind Bedingungen des Scheiterns? Das sind Dinge, die kann man an einem solchen Radikalisierungsprozess deutlicher machen. Lassen Sie mich nochmal einiges interpretieren bei diesen Stufen. Bei Stufe 1 wäre gefragt, wenn man jetzt fragt, was kann man da tun und wer tut was? Da würde ich sagen, das ist allgemeine Prävention, in Schulen vor allen Dingen. Schulen sind hier gefragt, bei Jugendlichen in den Stufen 1 auf 2. Schulen, Weiterbildung, Fortbildung, Medien sind gefragt, Elternhäuser sind gefragt, primäre Prävention ist hier gefragt, um diesen Begriff mal in die Waagschale zu werfen. Große gesellschaftliche Verantwortung, weil wir viele Jugendliche in diesen Stufen haben, 1 und 2, ist eine Sache der primären Prävention. Was ist mit 3? Was ist mit 4? Hier ist gefragt, meines Erachtens, Intervention. Intervention heißt konkretes Eingreifen. Wer muss eingreifen? Elternhäuser müssen eingreifen, Freundeskreise müssen eingreifen und ähnliche Schulen müssen eingreifen. Hier sind bereits Sicherheitsbehörden gefragt unter Umständen. Hier würde ich sagen Verfassungsschutz, wenn Funktionen übernommen werden in der NPD zum Beispiel oder anderen Gruppen, der Dritte Weg und wie sie alle heißen, dann sind Sicherheitsbehörden gefragt, hier vor allen Dingen Verfassungsschutzbehörden, von denen wir Auskunft haben wollen, was passiert eigentlich in diesen Szenen, was sind Netzwerke, wie sind diese Netzwerke beschaffen, wer kommuniziert mit wem und, und. Und Stufe 5 ist natürlich Polizei gefragt, genuine Aufgabe von Strafverfolgungsbehörden und natürlich wiederum Sozialarbeit in Haftanstalten, also tertiäre Prävention. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wäre dann das eine Aufgabe für die Sozialarbeit. Sie sehen an diesem Beispiel eines idealtypischen Karriereverlaufs, dass verschiedene gesellschaftliche Akteure hier gefragt sind, in verschiedener Weise einzugreifen. Meine Wunschvorstellung wäre natürlich die, dass die eben genannten Akteure gut zusammenarbeiten. Das wäre meine idealistische Vorstellung, dass hier Zusammenarbeit stattfindet. Dann könnte das gelingen. Lassen Sie mich auf einen letzten Aspekt zu diesem Modell kommen. Ich war immer der Auffassung, jahrelang, Links- und Rechtsextremismus kann man nicht vergleichen. Die Auffassung teile ich heute immer noch. Also große Vorsicht. Aber, jetzt kommt mein Aber, bei Radikalisierungsprozessen habe ich verpierende Gemeinsamkeiten gesehen mit islamistischer Radikalisierung. Ich habe vor 2 Jahren in der Berliner Generalstaatsanwaltschaft einige Prozessakten sehen können über Islamisten und die Frage, wie geraten die in den Islamismus rein? Da kann ich Ihnen nur sagen, genauso. Genauso geraten die da rein, wenn man deren Lebensläufe sich anguckt, genauso geraten die da rein. Und da habe ich angefangen nachzudenken, das sind die Stufen der Radikalisierung, nicht ein eher allgemeineres Modell für Radikalisierung, eben nicht nur für Rechtsextreme, sondern eben auch für Islamisten beispielsweise. Meine Antwort heißt eher ja. Es gibt frappierende Gemeinsamkeiten. Wobei ein Aspekt hier auch noch erwähnt werden sollte, obwohl der systematisch keine Verankerung hat. Ich habe gesehen, bei den Islamisten, viele von denen waren vorbestraft. Viele, ich würde mal schätzen, 3/4. Bei 20, 25 Fällen, die ich durchgesehen habe, waren mindestens 18 so beschaffen, dass die Vorstrafen hatten, wegen Körperverletzung, auch wegen geringerer Delikte. Diebstahl, Körperverletzung, solche Dinge gab es. Also haben wir eine gewisse Verquickung auch, wo Alltagskriminalität eine Rolle spielt. Ich würde die These wagen, wir haben keine wissenschaftlichen Belege, aber die These würde ich wagen, ab dieser Stufe hier gibt es auch eine Verbindung mit Alltagskriminalität. Das heißt, das muss man sehen. Und wenn man sagt, wir müssen da intervenieren, heißt das, Grunde genommen mit Straftätern, die auch allgemein kriminell sind, die nicht nur rechtsextreme Straftaten begehen, sondern auch allgemein kriminelle Delikte begangen haben. Das ist eine Beobachtung oder eine These, die ich hier wagen würde. Man müsste dem wissenschaftlich nachgehen, indem man Prozessakten systematisch auswertet von verurteilten Rechtsextremen. Ja, so viel zu meiner Überlegung zu Radikalisierungsprozessen. Vielleicht noch eins abschließend. Natürlich gibt es auch kollektive Radikalisierungsprozesse. Kollektiv würde heißen, können sich Gruppen radikalisieren. Nicht der Einzelne, das Individuum, sondern Gruppen. Hier ist meine Antwort eindeutig ja. Wenn Sie die Vorgeschichte des NSU sich mal vor Augen halten, kann man nur sagen, der Thüringer Heimatfront, die hat sich radikalisiert hin zum NSU. Das ist eine Radikalisierungsgeschichte einer Organisation. Dafür gibt es auch andere Beispiele, dass sich Gruppen radikalisieren können. Auch hier wäre interessant zu fragen, was sind die Gelingensbedingungen und wer ist hier gesellschaftlicher Akteur, wenn es um Gruppen geht. Nicht um Einzelne, sondern um Gruppen. Ich will diese Frage hier nur in den Raum werfen, sie nicht weiter diskutieren, weil die Zeit begrenzt ist. Hier haben Sie einen Eindruck, wie denn die Fallzahlen rechter Gewalt in den letzten Jahren sind, wobei man betonen muss, politisch motivierte Gewalttaten im Bereich rechter Kriminalität in Deutschland 2001 bis 2018. Auffallend ist, dass es hier Änderungen gibt 15 und 16. Das hat natürlich zu tun mit der Flüchtlingswelle. Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang hier in den Jahren 15 und 16. Wenn wir diese Zahlen hier weglassen, kann man sagen, naja, es hat sich erhöht seit 2001, aber auch nicht so dramatisch, wie das vielfach in der Presse dargestellt wird. 980 auf 1100 ist eine Erhöhung, sicherlich auch eine kontinuierliche Erhöhung, aber nicht in der Dramatik, wie es oft dargestellt wird. Dramatisch sind allenfalls die Zahlen 15 und 16. Man muss allerdings auch sehen, bei diesen Zahlen handelt es sich um angezeigte Straftaten. Also könnte man sagen, das sind nicht unbedingt tatsächlich Begangene, das liegt ja kein Urteil vor, sondern es sind angezeigte Straftaten. Angezeigt, wo wird eine Verurteilung daraus, wissen wir nicht. Bei den Zahlen wissen wir das nicht. Es gibt auch ein sogenanntes Dunkelfeld. Und das Dunkelfeld heißt, wir haben Straftaten in diesem Bereich, die gar nicht zur Anzeige kommen. Nehmen Sie mal die sogenannten Propagandadelikte. Also das Zeigen verfassungsfeindlicher Abzeichen des NSDAP in der Öffentlichkeit. Wird das jedes Mal angezeigt? Natürlich nicht. Auch im Demonstrationsgeschehen gibt es diese Straftaten und die Polizei zeigt nicht jedes Mal an, weil sie aus Gründen der Eigensicherung nicht zwei Polizeibeamte in eine Gruppe von 50 Rechtsextremisten schicken will, die das Hakenkreuz zeigen würden. Dann bleibt das im Dunkelfeld. So gesehen sind diese Zahlen natürlich mit größter Vorsicht zu sehen, aber These wäre, die Zahlen ist kontinuierlich hoch, mit diesem Ausreißer und beträgt in etwa 1000 pro Jahr. So kann man sagen, über den Daumen kommen zur Anzeige. So muss man es sagen, kommen zur Anzeige. Wenn wir die Bundesländer vergleichen, nach den Angaben des Bundesinnenministeriums, stehen immer noch die östlichen Bundesländer an der Spitze, wie Sie hier sehen, gemessen politisch motivierte Gewalttaten mit rechtsextremen Hintergrund pro 100.000 Einwohner. Wir haben also hier die östlichen Länder immer noch an der Spitze. Da gibt es leider eine Kontinuität seit 1990. Ist das so? Warum ist das so? Da wären wir in der Debatte drin, Ost-West, die ich aber hier gar nicht führen will, sondern ich will nur darauf hinweisen, wir haben diesen Unterschied. Thüringen steht gar nicht so schlecht da. Übrigens, Thüringen hat 3,08 und bei den anderen Bundesländern, Ostländern, ist es 3,38, 4,12. Auch Berlin hat mehr als Thüringen. Brandenburg 4,7, nur Mecklenburg-Vorpommern hat weniger. Also in der Hitliste der Ostländer steht Thüringen auf dem zweiten Platz im positiven Sinne. Dies nur mal zur Information. Hasskriminalität ist ein Zeichen, eine Ebene von Gewalt von rechts. Das ist nicht sehr schön, diese Folie, aber ich habe keine andere gefunden. Hasskriminalität nimmt zu. Registrierte Hasskriminalitätsdelikte, muss ich wieder dazu sagen, registriert heißt hier angezeigte, bei der Polizei angezeigte
Delikte wegen Hasskriminalität, nämlich Sie sehen es hier, 7.500 in 2001 bis 10.000 im Jahre 2016 mit fremdenfeindlichem Hintergrund, also eine Teilmenge aus der allgemeinen Hasskriminalität, ebenfalls ein Anstieg von 7.500, das wären etwa 3.000 bis 4.000 auf 9.000 in etwa. Also im Bereich Hasskriminalität eindeutige Anstiege. Mir geht durch den Kopf bei dem Thema Hasskriminalität, das ist nicht nur die Kriminalität von Rechtsextremisten oder Menschen, die ganz merkwürdig am Rand der Gesellschaft stehen, sondern wir haben ja mittlerweile Hasskriminalität auch von ganz oben. Wenn ich mir anschaue, Politiker, Rechtspopulisten in Deutschland, Trump in Amerika, innerstaatliche Feinderklärung, wie das Carl Schmitt mal genannt hatte in der Begriff des Politischen, 1930 gehört ja schon zum Alltag. Gottlob in Deutschland nicht so sehr wie in den USA, kann ich da nur sagen. Noch nicht. Aber die Betrachtung von Politik als Krieg, als Kriegführung, mit der ausdrücklichen Absicht, den Gegner, den Andersdenkenden als Feind zu sehen und als solchen zu brandmarken und zu bekämpfen, ist Teil von Hasskriminalität. Und ich weise nur darauf hin, es ist eben nicht nur ein Randbereich von Gesellschaft, sondern es gibt Länder, wo das mehr und mehr ins Zentrum rückt, wenn ich mir Österreich angucke zum Beispiel, oder auch andere. Die Hemmungslosigkeit, mit der demokratische Verfahren und Institutionen mit Füßen getreten werden, denken Sie an Johnson in London, wie das Parlament entmachtet werden soll, die Beschimpfung der Justiz, die Missachtung der Justiz und so weiter, das sind Angriffe auf die Demokratie aus der Mitte der Gesellschaft. Hasskriminalität ist ein relativ neues Phänomen. Direkt dazu, bitte.
Ja, eine Erklärungsfrage. Wie ist das mit Überschneidung? Also fremdenfeindliche Hasskriminalität.
Ist eine Teilmenge. Es gibt auch Hasskriminalität gegen Schwule zum Beispiel, gegen bestimmte Gruppen. Die sind alle in der oberen Kategorie drin. Fremdenfeindlich ist eine Teilmenge daraus.
Ist also in der oberen.
Eine Teilmenge der oberen, genau. Ja, wobei stehen geblieben. Hasskriminalität ist eine relativ neue Entwicklung, die natürlich zu tun hat mit der Entwicklung des Internets. Aber dazu später mehr.
Professor Dr. Hans-Gerd Jaschke spricht im Rahmen der Tagung Toxische Männlichkeit, Gewalt und Rechtsterrorismus über empirische Befunde und Täterstrukturen. Hans-Gerd Jaschke geht im zweiten Teil seines Vortrages kurz auf die Entwicklung des Rechtsextremismus in Deutschland ein und beschäftigt sich danach mit den Zielgruppen und den Tätern rechter Gewalt.
Militanz von rechts in der Geschichte der Bundesrepublik, das muss ich etwas abkürzen, aber ich will Ihnen ja etwas zeigen. Vor 1990 gab es zum ersten Mal überhaupt in Deutschland Aktionen, die man als gewalttätig bezeichnen kann. Die antisemitische Schmierwelle 59-60. In der Weihnachtszeit, Neujahrszeit, beim Jahreswechsel wurden Synagogen beschmiert in Deutschland. Und das kann man als den Anfangspunkt nehmen von aktivistischem, militanten Antisemitismus. Diese Ereignisse haben zu einem Weißbuch der Bundesregierung geführt, wurden also politisch sehr ernst genommen. Darauf will ich verweisen. Das wurde nicht unter den Teppich gekehrt, sondern wurde ernst genommen. Es gab das Weißbuch und dies gehört zur Gründungsgeschichte der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie ist deswegen auch gegründet worden, dann 1963, glaube ich, weil es diese antisemitische Schmierwelle gab und die Antwort darauf sollte sein, mehr politische Bildung. Wir haben darüber hinaus, wie Sie hier sehen, NPD 69, der Ordnerdienst der NPD war im Bundestagswahlkampf 1969, als die NPD 4,3% der Stimmen hatte, dadurch aufgefallen, dass dort gewalttätige junge Männer aktiv waren, die sich als Ordnerdienst gerierten, also eine Art SA. Und das kann man sicherlich als gezeigte Militanz im Bundestagswahlkampf 69 sehen. Später gab es dann Aktionen rund um die Kühnen-Gruppe in den 70er Jahren. Es gab den Anschlag auf Sendemasten des WDR 1979 bei der Ausstrahlung der Serie Holocaust, also eine filmische, epische Dokumentationsmaß nicht. Es war eine Fortsetzungsgeschichte über den Holocaust, erstmals im deutschen Fernsehen. Daraufhin wurden Sendemasten des ausstrahlenden WDR attackiert. Schließlich 80er Jahre, auch noch vielleicht noch 90er, Gewalt durch Skinheads,
die sozusagen gezeigt haben, es gibt Jugendkulturen, die eine militante Komponente haben, ursprünglich aus der Arbeiterklasse kamen, dann aber in England schon nach rechts gegangen sind und sich in diese Richtung zweigeteilt haben, mit den roten Schnüren die linken Skins und mit den weißen die rechten Skins. Das waren Erscheinungsformen von Militanz vor der Vereinigung noch in Westdeutschland. Es gab auch in Ostdeutschland übrigens, bitte? Wehrsportgruppe Hoffmann ist keine Vollständigkeit, ist klar, ne? Sondern es sind nur einige Beispiele für Militanz von rechts. Gab es auch in Ostdeutschland vor der Wende in Berlin und Leipzig auch durch Skinhead-ähnliche Gruppierungen. Es gab auch damals Untersuchungen des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung über rechte Einstellungen in der DDR, die aber nicht veröffentlicht wurden mit dem Ergebnis, ja, es gab auch in der DDR rassistische Einstellungen. Nach der Wende ändert sich einiges. Jetzt sind Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte Zielobjekte der Gewalt von rechts. Diese Phase ist verbunden mit Städtenamen. Rostock, Hoyerswerda, Solingen, Hünxe, Mölln fallen mir jetzt spontan ein. Also auch in Westdeutschland, westdeutsche Städte. Und das hat alles ein Stigma auch auf diese Städte gelegt, was teilweise bis heute nachwirkt. Es gab Anschläge auf Flüchtlinge, auf Flüchtlingsheime, übrigens zusammen mit dem Anwachsen der Republikaner damals, also einer Partei ähnlich der AfD heute. Auch damals gab es einen parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus in Gestalt der Republikaner und einen Arm, der auf die Straße ging, der militant war, und das waren eben jene, die dann die Flüchtlinge attackiert haben und Flüchtlingsheime. Wir hatten im November 1990 den ersten politisch motivierten Mord von rechts an Amadeo Antonio in Eberswalde. Das war schon im November 1990 und setzte sich dann fort. Es gibt politisch motivierte Morde von rechts in Deutschland, offiziell seit 1990 um die 80. Offiziell heißt vom Bundesinnenminister eingeräumte politisch motivierte Morde von rechts. Es gibt aber eine alternative Zählung. Einige von Ihnen werden das kennen seitens des Tagesspiegel in Berlin und der Zeit, glaube ich, und die kommen auf 180 etwa. Das heißt, wir haben hier Grenzfälle, wo politisch motivierte Morde angenommen werden können, aufgrund der Tatumstände, die von der Polizei aber so nicht gesehen worden sind. Es gibt mittlerweile in Brandenburg Untersuchungen dazu, oder schon abgeschlossene Untersuchungen für Brandenburg. Es gibt sie für Bayern. Und andere Bundesländer wollen offenbar nachziehen, um das genauer zu rekonstruieren. Aber für sich genommen 180 politisch motivierte Morde seit 1990 ist eine eigentlich kaum fassbare Zahl. Das muss man an der Stelle betonen. Wir haben seit 2001, wie eben bei der Folie schon gezeigt, etwa 1000 angezeigte rechte Gewalttaten pro Jahr. Das habe ich gerade erwähnt. Seit 1990 69 Todesopfer rechter Gewalt. Quelle Tagesspiegel, Stand Ende September 2018. Wir können also daraus schließen, Gewalt von rechts ist nicht neu. Gewalt von rechts gibt es seit 1959, kann man sagen, bekannt, in verschiedenen Formen bekannt. Damals bekannt als antisemitische Schmierereien, später der Ordnungsdienst, dann militante Anschläge, Aktionen von Wehrsportgruppen und Ähnliches. Das ändert sich 1990. Ab da werden Flüchtlinge ins Zentrum gestellt und bilden nach wie vor eine wichtige Zielgruppe. Zielgruppen und Opfer rechtsextremistisch motivierter Täter sind nach wie vor Minderheiten. Ausländer, Flüchtlinge, Sinti und Roma, Juden, Linke. Dabei habe ich sicherlich nicht alle gemeint, aber es sind Minderheiten. Warum Minderheiten? Weil, um es jetzt mal naturalistisch und biologistisch zu sagen, sie bedrohen den Volkskörper. Der Volkskörper kann gesund sein und krank sein. Und solche Minderheiten bedrohen den Volkskörper. So wird das ja im Grunde genommen gesehen von rechts, von einer ganz tief rechtsextremistischen Position aus. Das sind Bedrohungen der Volksgemeinschaft, des Volkskörpers. Sie gehören nicht dazu. Das ist der Kern. Sie gehören nicht dazu zum Volk und zur Volksgemeinschaft. Daraus folgt, ja, sie müssen ausgemerzt werden oder verschwinden oder in jedweder Form attackiert werden und davon abgehalten werden, den Volkskörper zu beeinträchtigen. Wir haben mittlerweile, und das ist eine relativ neue Entwicklung, Bedrohungen gegen Politiker und Wirtschaftsführer, wieder kann man sagen, Dulich, den SPD-Fraktionschef, den SPD-Politiker in Sachsen, der massiv bedroht wurde und vermutlich auch noch wird. Der Mord an Lübcke ist bekannt. Die Attacke gegen die Kölner Oberbürgermeisterkandidatin damals, muss man genauer sagen, sie war Kandidatin und Sozialdezernentin Reker, Charlotte Reker. Siemens-Chef Käser wurde bedroht, nachdem er sich ausdrücklich gegen Rechtsextremismus ausgesprochen hatte, mit Hassmails und so weiter. Das ist eine relativ neue Entwicklung, weil die Bedrohung von Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens eine Domäne der RAF natürlich war, in den 70er Jahren, aber von rechts eher nicht kam. Jetzt kommt es, seit einigen Jahren wird das wichtiger. Und es gibt verwandte Formen, Repräsentanten des Staates, Polizeibeamte. Am Anfang 2019 gab es Bombendrohungen gegen Gerichte, eine ganze Reihe von Bombendrohungen gegen Gerichte. Polizeibeamte, ich kenne einen Fall aus Berlin. Dort wurde ein leitender Polizeidirektor massiv bedroht, der es gewagt hatte, mit Erfolg gewagt hatte, Anfang der 2000er Jahre die rechte Szene in Ost-Berlin zu attackieren. Attackieren heißt, er hat das Polizeirecht wirklich angewandt, ausgenutzt, sobald dort eine Geburtstagsfeier war, rechter Gruppen, und die haben einen Euro für ein Bier verlangt, war die Polizei dort und hat dann darauf hingewiesen, das ist nicht rechtens und so weiter, dafür Geld zu nehmen. Und auf diese Weise hat der leitende Polizeidirektor, den ich sehr schätze, dort die rechte Szene wirklich effektiv zurückgedrängt. Daraufhin wurde er persönlich bedroht, zu Hause bedroht. Seine Daten kamen ins Internet, er wurde für vogelfrei erklärt und er ist kein Einzelfall. Es gibt eine ganze Reihe von Polizisten, die in dieser Weise bedroht worden sind. Denken Sie auch an einen spektakulären Fall Manichel in Passau in Bayern, der vor der Haustür mit einem Messer attackiert worden ist. Das heißt, Repräsentanten des Staates, hier vor allen Dingen Polizeibeamte, werden bedroht. Und das sind Entwicklungen auch im Zusammenhang mit Politikern, Wirtschaftsführern und so weiter, also konkrete Personen des öffentlichen Lebens oder Repräsentanten des Staates. Wir haben aber auch Ereignisse und symbolische Gegenstände, wie die erwähnten WDR-Sendemasten symbolisierten eben die Ausstrahlung von Holocaust. Der Oktoberfestanschlag 1990, Asylunterkünfte seit den 90er Jahren, Büros der Partei Die Linke. Da gibt es vielfältige Berichte, ich nehme auch aus Thüringen auch, aus Sachsen und anderen Bundesländern. Man kann zu der Partei Die Linken stehen, wie man will. Es ist absolut nicht hinzunehmen, dass Büros der Linken angegriffen werden. Da bedarf es des totalen Schutzes, denke ich. Und letztlich eine neue Entwicklung, auf den ersten Blick neue Entwicklung, Feindeslisten, die kursieren in diesem Jahr, wo bei Nordkreuz zum Beispiel 20.000 Personen genannt werden, die auf der Liste stehen, die man politisch attackieren muss, mit denen man die nichts Gutes zu erwarten haben, wenn denn die Rechten mal an der Macht sind. Es hat übrigens sogenannte Proskriptionslisten schon Anfang der 50er Jahre gegeben. Das ist nicht wirklich neu, aber in Zeiten des Internets und der raschen Verbreitung solcher Proskriptionslisten entsteht natürlich massive Gefahr für die dort Aufgeführten, denn man weiß nicht genau, was machen Militante, wie verhalten die sich und so weiter, sodass von daher eine gewisse Bedrohung ausgeht. Wenn man sich das zusammenfassend anschaut und fragt, hat sich was geändert bei den Zielgruppen, ist eine neue Entwicklung, wo ist eine neue Entwicklung? Ich sehe eine neue Entwicklung bei den Kommunalpolitikern. Lübcke war kein Kommunal-, sondern Landespolitiker in Hessen. Regierungspräsident ist eigentlich mehr Landespolitiker, nicht Kommunalpolitiker. Aber Kommunalpolitiker, Bürgermeister, Ortsbürgermeister und so weiter fühlen sich bedroht, erhalten Drohschreiben von der rechten Szene, Hassmails und so weiter. Das ist eine Entwicklung, die ist neu und vor allen Dingen sehe ich nicht wirklich, wie man die schützen kann. Die Polizei wird sagen, bei Kommunalpolitikern, wir können die nicht dauerhaft bewachen, wir können die mal bestreifen und abends mal einen Streifenwagen vorbeischicken, aber wir können keinen Personenschutz bedrohten Kommunalpolitikern geben. Das wird in der Regel unmöglich sein. Das heißt aber auch, wir hätten dann rechtsfreie Räume, wenn das denn so kommt oder rechte Militante so weitermachen würden in dieser Richtung, hätten wir quasi rechtsfreie Räume. Das würde ich sagen, ist eine sehr bedenkliche, neuartige Entwicklung. Was mir auch auffällt, ist die Diversifikation der Zielgruppen. Also nicht mehr nur Flüchtlinge wie in den 90er Jahren oder überwiegend Flüchtlinge, sondern mittlerweile ein ganz breites Spektrum möglicher Opfer. Wobei man hinzufügen könnte, auch jemand, der keiner dieser Gruppen angehört, muss sich unbedingt sicher fühlen, sondern es reichen bestimmte Äußerungen im Internet, in Chats, in Leserbriefen und so weiter, bestimmte Äußerungen oder öffentliche Äußerungen vor einem Mikrofon reichen aus, um bedroht zu werden. Ich weiß, ich bin auch schon ein paar Mal bedroht worden wegen öffentlicher Äußerungen, kritischer Äußerungen. Das ist so. Und wenn man Angst haben muss, wenn ich eine bestimmte Meinung vertrete, als ein normaler Mensch, sagen wir so, ist das natürlich eine Öffnung in die Mitte und Breite der Gesellschaft, die in der Tat zur großen Vorsicht mahnt. Rechte Gewalt richtet sich hauptsächlich gegen Fremde, wie die blauen Balken zeigen. Organisierter Rechtsextremismus, Personenpotenzial 2018. Ich hatte es schon erwähnt, von 25.000 Organisierten, die Sicherheitsbehörden zählen, 12.700, die Hälfte, wird als gewaltbereit eingestuft. Ein, wie ich meine, eine einzigartige Entwicklung. Wer sind die Täter? Ich habe drei verschiedene Gruppen ausgemacht. Einmal Tätertypus Jugendgruppengewalt. Nach Willems und Roland Eckert könnte man hier auch erwähnen in den 90er Jahren. Tätertypus, der ideologisch motivierte, gewaltbereite, rassistische Jugendliche, kriminelle Jugendliche, auch die wussten schon damals, Willems und Eckert und andere, dass hier offenbar die kriminellen Jugendlichen dazugehören und auch eine Rolle spielen. Und letztlich die Mitläufer, heute würde ich sagen, Mitläufer heißt Stufe 2 im Radikalisierungsprozess. Mitläufer sind die, etwa in Stufe 2 würde ich die eintüten, die noch keine Funktionen übernehmen, die aber ein deutliches Interesse entwickelt haben und deshalb im Radikalisierungsprozess bei etwa Stufe 2 liegen. Das war, denke ich, eine wegweisende Analyse in den 90er Jahren, Tätertypus Jugendgruppengewalt. Man könnte heute überlegen, mit diesem Wissen sind Gruppen, waren Gruppen wie der NSU nicht auch Jugendgruppengewalt? Ne? Also in diese Ebene einzutüten, ich denke ja, damit kann man was anfangen. Wenn man die Biografien, die Gruppendynamiken sich nochmal genauer betrachtet, käme man zum Ergebnis, das ist in der Tat Jugendgruppengewalt. Wir haben einen anderen Typus, über den ich selber gestaunt habe bei der Vorbereitung. Ich habe mir drei Einzelfälle angeschaut, neueren Datums, 2015, 19, 19. 2015, ein Messerangriff auf die OB-Kandidatin Reka. Der Täter ist 44 Jahre alt, Maler-Lackierer, langzeitarbeitslos. Ich habe es wegen Rekas Flüchtlingspolitik getan. Anfang der 90er Jahre bei der FAP aktiv, vorbestraft wegen Körperverletzung. Hier haben Sie also allgemein kriminelles Delikt, Körperverletzung mit Langzeitarbeitslosigkeit, mit massivem Hass auf Fremde, sagen wir so, und Alter 44, berufsperspektivisch schwierig in dem Alter, wenn er arbeitslos ist, ganz schwierig. Zwei Fälle aus dem Jahre 2019, die Sie in Erinnerung haben. Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke wurde am 2.6. erschossen von Stefan E., 45 Jahre Arbeiter, langjähriger Neonazi, vorbestraft. Lebt übrigens unauffällig mit Frau und zwei Kindern, ist im Schützenverein. Ich will die Biografie aus Zeitgründen jetzt nicht noch weiter vertiefen, könnte es aber hier machen, da gibt es Daten. Dritter Fall, Schuss auf einen Flüchtling aus Eritrea in Wächtersbach, Hessen am 22. Juli. Täter, Beschuldigter besser gesagt, K., 55, arbeitslos, Kneipenbesuche mit Ankündigung der Tat, NS-Zeichen auf Abschiedsbrief, Täter erschießt sich. Wir haben es hier nicht mit jugendlicher Gruppengewalt zu tun, Jugendgruppengewalt, sondern mit Tätern, Männern, männliche Gewalt, eindeutig männliche Gewalt, aus der Gruppe der 40-Jährigen, teilweise älter sogar, 50-Jährigen, daraus schließe ich perspektivlos, Gewaltbereitschaft und umgesetzte Gewalt in einer Art und Weise, die für mich bedeutet oder nahelegt, völlige Perspektivlosigkeit, Rachemotive, Hassmotive, für sich selber abgeschlossen sozusagen, das zeigt auch dieser eine Selbstmord. Also alles andere als eine Veredelung von Gewalt, wie wir das bei den Burschenschaften ja haben, also etwas völlig anderes, eine völlig andere Art von Gewalt. Meine These wäre, es gibt die verzweifelten 40-, 50-jährigen Männer. Also nicht Männer mit Berufsperspektive wie bei den Burschenschaften, wo man erwarten kann, dass sie eher gute Berufsperspektiven haben, sondern
auch nicht Jugendliche, die in der Findungsphase sind oder Orientierungsphase, sondern Männer mittleren Alters, 40, 50, völlig desintegriert, behaupte ich mal, völlig desintegriert, chancenlos, perspektivlos, mit teilweise Gewaltbiografien oder mit einem bestimmten Vorstrafenregister, die, ja, warum handeln sie so, wie sie handeln? Ich kann da nur sagen, das ist gelebter Hass, das ist Verzweiflungstat, gemischt mit ja, rassistischen Grundüberzeugungen. Das ist eine Tätergruppe, wo man sich in der Tat fragt, sind die auf dem Vormarsch, kommen die? Die fallen durch das bisherige Raster von Jugendlichen. Und man fragt sich dann auch, was soll man mit ihnen machen auf der Radikalisierungsstufe? Wo sind die? Wer muss da eingreifen? Da habe ich so die Vorstellung, vermutlich Sicherheitsbehörden. Vermutlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zugänglich sind für politische Bildung oder ähnliche Angebote oder primäre Prävention. Von daher ist das ein Tätertypus. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Typus ist, der kommt. Man müsste, Thema für eine Dissertation wäre das, solche Einzelbiografien rückverfolgen, etwa bis ins Jahr 2000, und dann gucken, haben wir da mehrfach so Tätertypen dieses Alters? Ich kann es nicht beantworten, ich weiß es nicht. Es wäre ein interessanter Forschungsansatz. Ich kann nur hoffen, dass irgendjemand das mal aufgreift und sich mit solchen Biografien auseinandersetzt. Es kommt der Tätertyp Nachahmer. Nachahmer. Das ist, habe ich sozusagen entdeckt, das war mir in der Deutlichkeit nicht klar, dass wir Nachahmertäter haben. Wir haben vier Fälle aus dem Jahre 19. März, Christchurch, Neuseeland, Sie erinnern sich. Brenton Tarrant, 29 Jahre, erschießt in zwei Moscheen 51 Muslime. Live-Übertragung in Facebook, rassistisches Manifest im Internet, The Great Replacement, der große Austausch, kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, ist identitäre Bewegung. 74-seitiges Manuskript, Bezugnahme auf Anders Breivik, das ist wichtig, den norwegischen Attentäter von 2011 war es, glaube ich, der dort in einem sozialistischen Jugendcamp, 70 Leute waren es, glaube ich, erschießt, auf einer Insel. Der nimmt Bezug auf den Breivik. 27. April, Poway, Kalifornien, John Ernest erschießt eine 60-jährige Besucherin einer Synagoge, Ankündigung im Internet, Bezugnahme auf Tarrant, auf den Übertragung auf Facebook misslingt. August 19, Patrick Cruises erschießt 22 Menschen im Supermarkt aus Hass auf Latinos. Posting Manifest Bezugnahme auf Tarrant. Und letztlich, 10. August, Philipp Mannshaus, Anschlag auf Moschee scheitert knapp. Übertragung in Facebook scheitert, rassistisches Manifest im Internet, Bezugnahme auf Tarrant. Das heißt, der Tarrant oben, der von Christchurch, hat dort ein schlimmes Verbrechen begangen, sehen Sie hier, er schießt 51 Muslime, aber das ist noch nicht alles, sondern mindestens drei andere Attentäter haben sich auf ihn berufen und gesagt, einer von ihnen sagt, ich habe die Unterlagen da, ohne den hätte ich das jetzt nicht gemacht, ich muss dem jetzt folgen. Das heißt, wir haben so etwas wie einen Tätertypus des Nachahmers. Ich denke, das ist wichtig zu betonen, das sind eigentlich keine Einzeltäter, sondern sie sind ja in einem Diskurs drin. Nämlich im Diskurs mit dem Tarrant hier, mindestens mit dem Tarrant oder anderen. Nun, die Sache wird gefährlich, finde ich, weil hier die Schattenseiten des Internets deutlich werden. Wir haben zum einen internationale Bezüge von Neuseeland über Kalifornien bis Norwegen. Mit dem Internet gibt es keine Grenzen mehr. Täter aus Kalifornien berufen sich auf eine Tat in Neuseeland. Täter in Norwegen berufen sich ebenfalls auf eine Tat in Neuseeland. Das heißt, die Globalisierung der Gewalt von rechts, um es mal so pathetisch zu sagen, die Globalisierung der Gewalt von rechts ist in vollem Gange, weil das Internet diese Möglichkeiten gibt. Es kommt noch eins hinzu, was einen wirklich erschrecken kann, nämlich die Live-Übertragung auf Facebook. Das heißt, diese Täter, dieser Tätertypus überträgt das Ganze auch noch im Internet. Das heißt, weiß dieses Medium wirklich zu nutzen, ist darauf aus, Nachahmertäter zu gewinnen. Wenn das ein Merkmal einer solchen Tat ist, dass jemand darauf setzen kann, es gibt Nachahmertäter, ich mache das nicht für mich alleine hier, sondern nach mir kommen andere, die machen es dann wieder und ich kann dieses neue Medium nutzen, dann frage ich mich in der Tat, wer schützt uns vor solchen Tätern? Gibt es da überhaupt einen Schutz? Sie müssen auch sehen, diese grenzübergreifende Geschichte.
wenn man polizeilich denkt, ist grenzübergreifend schon mal mit Vorsicht zu genießen. Ja. Also grenzüberschreitend, es gibt die Rechtshilfe, ja, die gibt es, die Mühlen mahlen aber langsam, das gibt es. Ja, es gibt auch Europol, das geht ein bisschen schneller, aber auch nicht wirklich schneller. Das heißt, die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität, um es polizeilich zu sagen, die Prävention grenzüberschreitender Kriminalität ist an sich schon schwierig und bei diesen Taten noch schwieriger. Und jetzt müssen Sie auch den Zeitfaktor sehen. Das kann ja rasend schnell gehen. Wenn jemand überträgt im Internet, kann es sein, dass am nächsten Tag der Nachahmungstäter Gewehr bei Fuß steht. Und im wörtlichen Sinne Gewehr bei Fuß. Das sind Entwicklungen, die mich ein bisschen überrascht haben, die ich jetzt bei der Vorbereitung gemerkt habe. Und dem sollte man aber nachgehen. Dem Tätertypus Nachahmer, gerade weil es in 2019 diese vier Fälle gab, mindestens diese vier Fälle, ich weiß nicht, ob es noch mehr gab. Nachahmertäter kannten wir bisher nicht, wertet aber den Anschlag und den Täter natürlich auf, das ist ja das Schlimme. Es geht dann nicht nur um die eine Tat, sondern es geht darum, dass die Tat veröffentlicht wird und Nachahmer kommen. Also genau das Gegenteil übrigens von den Taten des NSU. NSU war total konspirativ. Man hat dann 2011, glaube ich, das Videoband gefunden, aber eine aktive Öffentlichkeitsarbeit hat es ja gar nicht gegeben. Insofern bin ich ja auch der Auffassung, das ist gar nicht Terrorismus, das ist politischem Terror, ja, aber kein Terrorismus, weil das Merkmal Öffentlichkeitsarbeit fehlte. Jetzt haben wir aber eine Entwicklung, wie Sie hier sehen, Globalisierung der Gewalt von rechts, A, und gehört dazu, und B, den Nachahmungstäter, und das heißt, die Einzeltat wird geadelt und aufgewertet und kann Nachahmungstäter haben. Der Tarrant hier, der hat mindestens 3 Nachahmungstäter, Minimum, möglicherweise noch mehr. Das sind Entwicklungen, die mich auch ein bisschen ratlos machen, gerade bei der Frage, wo sind da Ansätze der Prävention, auch der Strafverfolgung. Das macht mich alles ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Zumal dann, wenn sich das so bewahrheiten sollte, dass es diese Dinge weiterhin gibt. Sie dürfen nicht vergessen, ich komme zu meinen zusammenfassenden Thesen und bin schon außerhalb jeder vernünftigen Zeit. Deswegen, Gewalt von rechts ist an sich keine neuartige Erscheinung, das haben wir gesehen. Neu sind die Ausweitung von Zielgruppen und das Internet. Dabei bin ich natürlich nochmal bei der These vor einer neuen Tätergruppe. Bei den Tätergruppen steht der internetaffine Nachahmungstäter für eine neue Entwicklung. Die These eines einsamen Wolf-Terrorismus, Hartleb, ist zumindest irreführend. Es handelt sich hier nicht um Einzeltäter, die isoliert von der Welt sich ein paar Sachen im Internet angucken und dann zuschlagen. Das ist eine falsche Annahme, sondern diese Täter sind sehr wohl in Kommunikation mit anderen. Sie haben Vorbilder, das kann Breivik sein oder auch andere. Und ich nenne sie eben Nachahmungstäter und die haben gute Konjunktur. Wenn die dann anfangen können, Übertragungen in Facebook zu machen, kriegen die auch eine zeitliche Dynamik in die Tat rein, wo Sicherheitsbehörden eigentlich passen müssen. So schnell sind die nicht. Die Ausbreitung des Internets ermöglicht und begünstigt die Gewalt von rechts im Hinblick auf Politisierung, Mobilisierung, Verfestigung von Hasskriminalität und die Etablierung von Gewaltdiskursen. Letzter Punkt. Die wachsende Subkultur der Hasskriminalität gibt der Gewalt von rechts Auftrieb. Die Provider sind aufgefordert, gegen Hasskriminalität aktiv vorzugehen. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, der Bundesinnenminister fordert 740 Stellen für Sicherheitsbehörden, davon ein Großteil, ich glaube 400 fürs Bundeskriminalamt und 300 beim Verfassungsschutz. Und zwar im Komplex Rechtsextremismus. Das ist bemerkenswert, das muss ich wirklich sagen. Und da kann ich nur sagen, sehr bemerkenswert. 700 neue Stellen ist ja nicht von Pappe. Und 400 fürs BKA, 300 für Verfassungsschutz. Ich habe es genauer gelesen, den Artikel. Offenbar vor einem solchen Hintergrund, dass wir viel zu wenig wissen über Biografien, über Netzwerke, über das Internet und Internetkriminalität. Ich habe uns jetzt gesehen, das BKA schreibt Stellen aus zur Entwicklung von, wie heißt es dort, Cyberkriminalisten. Dort gibt es Stellen für Cyberkriminalisten. Das habe ich noch nie gesehen und gehört, finde ich aber richtig. Das ist absolut angemessen und absolut der richtige Weg, eben weil auch diese neue Entwicklung der Gewalt von rechts, die ich eben geschildert habe bei den Nachahmungstätern, entsprechende Antworten braucht. Und das heißt als allererstes mal im Netz recherchieren, wissen, wer macht was und welche Entwicklungen deuten sich dort an. Insofern kann ich diesen Schritt des Bundesinnenministers nur begrüßen. Viele andere seiner Schritte begrüße ich nicht, aber diesen kann ich sehr wohl begrüßen. Ja, letzter Satz. Ich denke, immer noch ist ein vernünftiges Verhältnis von Repression, Prävention, Intervention der richtige Ansatz im Umgang mit Rechtsextremismus. Das müsste man diskutieren, weiter diskutieren, ansatzweise diskutieren. Vielleicht ist hier der richtige Ort, das zu tun. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Professor Dr. Hans-Gerd Jaschke spricht im Rahmen der Tagung Toxische Männlichkeit, Gewalt und Rechtsterrorismus über empirische Befunde und Täterstrukturen. Nach dem Vortrag von Dr. Jaschke im Rahmen der Tagung Toxische Männlichkeit war noch Zeit und Raum für Anmerkungen und Fragen an ihn.
Ja, herzlichen Dank an Hans-Gerd Jaschke. Wir haben gleich Gelegenheit zur Diskussion. Es geht wieder ein Mikro rum. Ja, bitte. Sie zuerst und dann Herr Saarreiser. Nee, da hinten die Dame war zuerst.
Guten Tag, mein Name ist Heike Döbler. Ich habe sehr aufmerksam Ihren Vortrag gerade verfolgt. Ich komme aus dem ländlichen Raum und Sie erwähnten den Verfassungsschutz so, dass er da mal nachspüren soll. Entschuldigung, für mich sind das Mittäter. Ich erinnere an den NSU, ich erinnere an die V-Mann-Geschichte. Ich habe den Röver gehört im Ausschuss. Ich war erschüttert. Also ich finde diese Behörde hat sich disqualifiziert. Ich möchte mit solchen Menschen nichts zu tun haben und möchte auch nicht, dass sie Erhebungen machen. Anders sieht das aus bei Morbid, bei Esra, die auch vor Ort da waren, die die Situation kannten, die wussten über rechtsextreme Strukturen besser Bescheid, haben begleitet, haben Empfehlungen gegeben und sind auch mit zu polizeilichen, wie heißt das, Vernehmungen oder so. Also 2.0 Hessen, ja, haben Sie auch erwähnt, ja. Mir graut vor diesem Staat, der immer mehr Sicherheitskräfte in der Polizei haben möchte. Das ist mir unheimlich. Ich weiß zwar auch nicht, wie man das anders lösen könnte, aber ich habe Angst davor. Ich habe ungern mit Polizisten gearbeitet. Ich habe ungern dort eine Anzeige gemacht, weil ich auch die entsprechenden Bemerkungen kenne, auch von Demos und so weiter. Also ich weiß nicht, wie man das managt, aber diese Schiene ist eine andere als das, was wir regional haben.
Okay, ich würde vorschlagen, dass wir immer ein paar sammeln. Herr Saarreiser.
Ja, vielen Dank für den lebendigen Überblicksbeitrag und die meisten Sachen, die Sie so in Kürze zusammengefasst haben hier, könnte ich durchaus unterschreiben, wo ich ein ernsthaftes Problem habe, ist ihre Tätertypologie. Mhm. Und zwar die Einordnung des Falls Stefan E. als dieser isolierte Einzeltäter. Wir wissen mittlerweile, dass also auch von Angaben des Verfassungsschutzes übrigens, ja, womit wir es hier zu tun haben. Einige sprechen schon vom 11. Mord des NSU, das sei jetzt mal dahingestellt. Was ich noch sagen wollte, das hat ein bisschen was auch damit zu tun, mit ihrer Typologie oder beziehungsweise mit ihrem Stufenmodell der Radikalisierung. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie da nochmal ganz kurz zurückgehen wollen, dieser Teil 3, also die Stufe 3, diese Abkehr von der Außenwelt, ja, also Sie haben ja gesagt, Sie würden dieses Modell der Radikalisierung durchaus auch auf islamistische Straftäter eben anwenden können. Da kann man sich das so vorstellen, klischeehaft, die gehen dann in die Hinterhofmoschee oder fahren ins Camp oder sowas oder beten nur noch und wollen nichts mit ihrer Familie zu tun haben. Also ich glaube, auf rechtsextremistische Täter und auf rassistische Gewalttäter in unserer Mitte, auf die wir auch diese Taten zurückzuführen haben, von denen Sie gesprochen haben, passt es irgendwie nicht. Dieser Abbruch bisheriger sozialer Beziehungen. Also die Fokus hat dann auch getitelt im Fall von dem Kasselmord, eben Stefan E. hat Rasen gemäht und hatte Familie. Ja, welch Wunder. Und also wir wissen auch, wie der NSU seine privaten Kontakte geführt hat. Und es gibt hier in Ostdeutschland ein schönes Sprichwort oder so eine Redensart, die auch schon oftmals karikiert worden ist. Ronny ist nur ein bisschen rechts. Ich weiß, also ich denke, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Ich kann diese Typologie als eine idealtypische irgendwo nachvollziehen. Ich weiß bloß nicht, ob wir sie wirklich auf die Fälle, die sie uns als Beispiel präsentiert haben, anwenden können. Also
ich würde Felix Steiner noch nehmen und dann kommen Sie und dann kommen die nächsten drei. Felix.
Ich glaube, es geht auch so laut. Ich finde tatsächlich diese Einzeltäter-These, ich verstehe das ja auch sozusagen als eine These, die sie heute aufstellt. Ich finde es spannend, weil immer mit dem Vorblick auch auf Teveleit heute Abend mit dem Buch Das Lachen der Täter, er geht ja sehr spezifisch auf Breivik ein, der übrigens ja in seiner Gerichtsrede den NSU erwähnt. Da ist dann die Frage, ab wann ist es ein Nachahmungstäter und wer ist das Original? Also die Frage müssten wir stellen. Ja, also Breivik spricht ja dezidiert davon, dass in Deutschland der NSU sozusagen auch einer seiner Inspiratoren war. Ich finde tatsächlich das ganz spannend und zwar stellt sich für mich die Frage der Identität dieser Täter. Möchte es nur in den Raum stellen, das ist auch was, wie gesagt, worüber Teveleit schreibt, der sich ja selber versteht als Teil des Kollektivs der Kreuzritter. So, und ne, wir haben dieses Verständnis, man ist in dieser politischen Lage Teil einer politischen Bewegung, die im Recht ist, so zu handeln. Und da sind wir ja ganz schnell wieder auch sozusagen, wenn wir uns die Debatten über das radikal Böse, also ich habe das Verständnis, rechtmäßig zu handeln, sozusagen bei Erzählungen, die Gewalt rechtfertigen, wird das nicht immer übertragen, aber wir haben diese Debatten ja auch sozusagen in der Tätertypologie, wenn wir uns über die SS und andere Gruppen sozusagen, wenn wir uns das anschauen. Und deswegen finde ich das nochmal ganz spannend, diese Identität der Täter, die weltweit agieren, das Internet ganz zentral mit Facebook, ja, also sozusagen, wir haben den Live-Terroranschlag mittlerweile. Das ist ja also absurd, wenn man das in seiner geschmacklosen Dimension sieht. Das nochmal so ein bisschen zu diesem Einzeltäter. Ich finde das eine spannende, oder Nachahmungstäter, ich finde das spannend, aber wer ist das am Ende das Original? Also
Herr Jaschke.
Der Nachahmer ist Teil eines Diskurses. Wie weit reicht dieser Diskurs? Wir wissen es nicht genau. Ne? Weil Einzelne, Stefan E. zum Beispiel, hat ja schon vor Jahrzehnten in der rechtsextremen Szene aktiv gewirkt. Deswegen ist er kein Einzeltäter im engen Sinne, sondern er ist Teil eines Diskurses, Teil einer Gemeinschaft. Möglicherweise hat er den Entschluss zur Tat alleine gefasst oder zusammen mit einem Kameraden, aber er ist natürlich kein Einzeltäter in dem Sinn, dass er isoliert ist von der rechtsextremen Szene, ganz im Gegenteil. Und die hat sich seine Erfahrungen über 20 Jahre oder länger in solchen Gruppen, waren ja ein wesentliches Motiv für seinen Mord. Das kann man da nicht bestreiten. Insofern ist der Begriff des Einzeltäters natürlich sehr, sehr fragwürdig. Wir müssen deswegen aber an dem Begriff festhalten, weil es Täter gibt, die die Tatbegehung als Einzelne begehen, wo also keine Gruppe dahinter, der direkt dahinter steht oder als Mittäter fungiert, sondern wo der Einzelne sich aus freiem Entschluss dazu entscheidet, eine bestimmte Tat zu begehen. Aber der Begriff ist natürlich missverständlich. Er heißt eben nicht, dass ein Stefan E. ein Einzeltäter im soziologischen Sinne ist, natürlich nicht. Im juristischen Sinne sicherlich ja, es gibt keine Mittäter, ich wüsste nicht. Aber im soziologischen Sinne ist er kein Einzeltäter, ganz sicherlich nicht. Stufe 3 haben Sie angesprochen. Gerade Stefan E. Hat ein Haus gehabt, eine Familie, zwei Kinder, hat einen Rasen gemäht. Ja, es hat also, und seine sozialen Beziehungen hat er vermutlich nicht abgebrochen. Das ist ein idealtypisches Modell, da gebe ich Ihnen völlig recht. Es gibt x Fälle, wo man sagen kann, das funktioniert aber nicht, da wird eine Stufe übersprungen oder die gibt es gar nicht. Aber ich halte das trotzdem für wichtig, das Modell im Kopf zu haben, weil jeder pädagogisch Tätige oder politisch Tätige wissen muss, wenn ich mit bestimmten Menschen zu tun habe aus der rechten Szene, wo sind die? Sind die hier in diesem Bereich oder sind die schon in dem Bereich? Das heißt, diese Annahme geht voraus. Oder ist jemand noch weiter rechts oder arbeitet in Gefängnissen? Die müssen sich Gedanken machen, Sozialarbeiter, welche Stufen sind wie durchlaufen worden? Also Radikalisierung ist ein Prozess, darum geht es mir. Und nicht eine statische Feststellung, jemand ist Rechtsextremist, das hilft nicht weiter.
Gideon Botsch und dann die Kollegin links, wer war das?
Er wollte was dazu sagen.
Nee, also wir machen keine Zweierdiskussion, okay. Weil ich habe jetzt sechs Leute auf der Liste.
Moment, wir kommen zum Verfassungsschutz, muss ich noch was sagen. Die Debatte Verfassungsschutz und Polizei, die von Ihnen angestoßen wurde, ist eine Grundsatzdebatte, die wir hier wahrscheinlich gar nicht führen können, weil es da um die Frage geht, ist der Verfassungsschutz überhaupt, brauchen wir ihn überhaupt? Die Debatte können wir hier wahrscheinlich gar nicht führen. Oder was Polizei angeht, wie weit verdient die hessische Polizei und andere Vertrauen und so weiter. Ich glaube, wir können das hier nicht wirklich diskutieren. Ich will einen Aspekt aber aufgreifen, der in der gerade linken Debatte geführt wird, etwa von Klaus Leggewie und anderen, die sagen, ja, Verfassungsschutz kann man bei den Grünen auch, den Verfassungsschutz kann man abschaffen, das kann die Polizei mitmachen. Da bin ich allerdings ein entschiedener Gegner. Denn wenn ich mir Polizei angucke und frage, wer soll das denn machen, die Arbeit des Verfassungsschutzes, also Beobachtung, dann komme ich zum Ergebnis, Staatsschutz, wer denn sonst? Und dann haben wir eine politische Polizei. Und genau das sollte verhindert werden bei der Polizeirekonstruktion nach 1949. Genau eine politische Polizei sollte es nicht geben. Und das übersieht Leggewie und andere. Wir hätten eine politische Polizei und genau das will ich nicht und andere. Deswegen ist wahrscheinlich der Weg der Trennung von Polizei und Verfassungsschutz der richtige und nicht der falsche.
Also es hat jetzt schon keinen Sinn mehr, sich weiter zu melden, weil wir schon so viele auf der Liste haben, will ich nur mal sagen. Zuerst mal Gideon Botsch und dann waren Sie und dann der Herr da hinten und danach ich.
Ja, man kann deinen letzten Satz ja auch eigentlich umdrehen und sagen, wir hätten dann einen Geheimdienst mit exekutiven Aufgaben. Aber das ist eine andere Frage. Ich habe auch zu dieser Folie eine Rückfrage zur Parallelisierung zur islamistischen Radikalisierung. Ich sehe da starke Parallelen, aber an einem Punkt zwischen Stufe 1 und 2 würde ich nochmal nachfragen. Wir haben ja doch bei den mir bekannten zumindest Radikalisierungsprozessen im Islamismus, sofern es keine Konvertiten sind, in aller Regel nicht sozusagen eine allgemeine Offenheit gegenüber allgemein verbreiteten Vorurteilen, sondern sehr oft eine wirkliche soziale Zurücksetzung aufgrund von Herkunfts- oder Religionszugehörigkeitskriterien. Das finde ich nochmal eine andere Dynamik als im Rechtsextremismus. Ich glaube, das muss man ein bisschen mit berücksichtigen, zumal in der westlichen Welt ja, soweit ich sehe, die meisten islamistischen Täter bis hin zu Anis Amri in westlichen Haftanstalten radikalisiert wurden, wo sie als soziale Kriminelle sozusagen reingekommen sind. Das ist die eine Frage, wie du das siehst. Und die andere ist zur nächsten Folie, wenn ich das richtig im Kopf habe, also die der Gewaltstatistik. Du hast ja eine Beziehung hergestellt zu der 14, 15, 16, wo es über 1000 steigt zur sogenannten Flüchtlingswelle. Man könnte natürlich auch sagen zu den rechtsextremen und flüchtlingsfeindlichen Mobilisierungen dieser Zeit. Dann wäre aber umso interpretationsbedürftiger die Zeit 5 bis 8, die ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Zeiten sind, wo wir am allerwenigsten seit der Wiedervereinigung am allerwenigsten Zuzug durch Flucht und Asyl haben. Also das wäre dann zu interpretieren, warum wir hier so einen, finde ich ja doch ganz schön markanten Aufwuchs von 800 auf über 1000 und dann wieder runter auf Bereiche im 800er Bereich. Ne?
Jeder Kollege ganz links und dann ganz hinten der und dann gucken wir mal.
Dankeschön. Genau, Malte Pannemann von Cultures Interactive e.V. aus dem Distanzprojekt und ich habe auch eine Irritation gehabt bei dem Radikalisierungsmodell, weil ja die Ausübung der Gewalt da am Ende stand, sozusagen als Höhepunkt der militanten Politisierung. Und das mag vielleicht an unserer Zielgruppe liegen, aber meine Erfahrung ist eher, erstmal ist die Gewalt da und dann findet, wenn die Leute anwandeln, ne, mit menschenverachtenden Einstellungen, dann findet eine Kultivierung der Gewalt statt, ne, durch Rechtsrock, durch Konzerte, die damit einhergehen, durch eine Legitimisierung der Gewalt, die schon da ist, dass man Zielgruppen ausmacht, wo es sozusagen erlaubt ist, ne, was dann nicht mehr der Lehrer oder irgendwie der Chef im Ausbildungsbetrieb ist, sondern eben der Ausländer oder der Schwule, so wo man sagt, okay, bei der Zielgruppe, da darf ich aber, ne? Und da ist es sozusagen, da kriege ich auch positive Rückmeldungen, was ich das mache und nicht nur Strafe. Deswegen hatte ich ja den Eindruck, erstmal ist die Gewalt da, ist ein Problem auch mit Selbstwertgefühl da und dann findet eigentlich eine Selbstaufwertung statt durch die Abwertung von anderen und auch durch das Begehen von Gewalt. Das ist das, was ich zumindest im ländlichen Raum eigentlich stärker erlebe.
Okay, der Kollege ganz hinten. Und dann machen wir wieder Hans-Gerd Jaschke und dann kommen die letzte Dreierrunde.
Robert Klaus, ich darf hier gleich noch einen Vortrag zum Thema Kampfsport halten. Ich werde jetzt nichts über Kampfsport erzählen. Ja, auch danke für diese Ausführung. Ich vermisse ehrlich gesagt manchmal bei den Opfergruppen Ich bin nicht ganz sicher, wie ich es nennen würde, aber ich sage mal feministische Frauen und feministische Weiblichkeit. Weil, wenn man sich anguckt, wer von Vergewaltigungsandrohungen bei rechten Shitstorms bedroht ist, wie Männlichkeitswahn getrieben und von Frauenhass erfüllt so ein Breivik-Statement ist, wenn man sich anguckt, dass es extrem rechte Abtreibungsgegner gibt, die schon Attentate in den USA auf Abtreibungskliniken vorgenommen haben. Die gehen medial manchmal so ein bisschen unter, aber es gab sie ja. Dann fehlt mir sozusagen da so ein bisschen so eine Opfergruppe oder eine Betroffenengruppe und ich würde mir eigentlich, das ist eher so ein Wunsch, auch nochmal darauf hinweisen, auch gerade auf einer Tagung heute wie heute, dass wir da das auch etwas mehr in den Blick nehmen, denn es ist, ich finde es immer noch ein Kuriosum in Deutschland, dass wir sozusagen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einerseits und den ganzen Komplex sexualisierter Gewalt total getrennt behandeln, in völlig getrennten Statistiken. Ich finde das völlig falsch.
Ich greife das mal auf, was Sie gesagt haben. Ich gebe Ihnen völlig recht, gehört hier rein. Wir haben den Fall Künast, der jetzt in den letzten Tagen durch die Medien ging, die vor allen Dingen das Urteil in der Causa Künast, die ist ja ganz massiv sexualisiert, bedrängt worden, beschimpft worden, Hassmails und. Und das Berliner, war das das Landgericht? Nee, das war ein einfaches Gericht, hat auf die Zivilklage hin, auf Schadenersatz und so weiter gesagt, das ist hinnehmbar, das ist keine Beleidigung. Also hier käme nochmal Gerichtskritik hinzu, aber ich gebe Ihnen völlig recht, diese Art von Gewalt innerhalb von Hasskriminalität, also sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Gewaltandrohungen gegen Frauen, gehören dazu. Insofern gehören diese Frauen auch zu den Opfergruppen, da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist euch dankbarer Hinweis, ne, das künftig mit zu bedenken. Dann haben Sie gesagt, erst ist die Gewalt da. Da würde ich Ihnen unter einer Voraussetzung auch zustimmen, und zwar jetzt nochmal mit der Folie. Halt, genau. Die Gewaltfrage am Anfang, haben Sie gesagt, kann ich nur so sehen, dass das Individuum auf dieser Stufe Gewalterfahrungen macht, bei Demonstrationen oder Gewaltwahrnehmungen oder bei Videos und so weiter, also sich mit Gewalt beschäftigt. Das ja, aber selbst ausüben am Anfang, so verläuft kein Radikalisierungsprozess. Ein 13-Jähriger schlägt nicht erst zu und hinterher fängt er dann an, sich mit rechten Gruppen zu beschäftigen. Das ist, läuft nicht so. Oder ist es Allgemeinkriminalität? Das ist nicht politisch motivierte Kriminalität, sondern Allgemeinkriminalität. Das ist sicherlich richtig, das habe ich auch schon erwähnt. Wir finden innerhalb dieser Biografien eine ganze Reihe. Im Islamismus habe ich es gesehen, bei Rechten gehe ich mal davon aus, eine Menge Leute, die Vorstrafen haben wegen Körperverletzung, Diebstahl, sonst was und dann aber auch in die rechte Szene reingehen oder da sozialisiert werden. Da gebe ich Ihnen recht. Ne? Das wäre ein Hinweis darauf, wie das schon erwähnt worden ist von, wo hatte ich es? Kommt gleich. Nee. Bei den, genau hier. Da gehört es eigentlich rein. Da hatten schon in den 90er Jahren Willems und Eckert festgestellt, diese kriminellen Jugendlichen, die hier, die sind dort zu finden in diesen Gruppen. Da gibt es unterschiedlich motivierte Leute und kriminelle Jugendliche mit Vorstrafen gehören dazu. Insofern ist Ihre Beobachtung sicherlich richtig. Es gibt diese Jugendlichen, kriminelle Jugendliche mit Vorstrafen, die dann aber mit diesem Vorstrafen im Gepäck in die rechte Szene reinkommen. Ne? Das ist richtig, die Beobachtung ist richtig, ist ein Teil dieser Jugendlichen, nicht alle, aber ein Teil. Ne? Dann geht es weiter bei Gideon, ist bei den islamistischen Karrieren nicht eine ganz andere Dynamik im Spiel. Ich lasse jetzt mal die Folie. Das würde ich so sehen bei den Nicht-Konvertiten, also bei denjenigen, die hier aufgewachsen sind, bei den Homegrowns sozusagen oder auch denjenigen, die aus arabischen Ländern zugezogen sind. Ist nicht eine andere Dynamik im Spiel? Ja. Die Andersartigkeit bezieht sich vor allen Dingen auf die Stufe 1, weil hier die Sozialisationsprozesse eine Rolle spielen und die sagen zum Beispiel, dass antisemitische Einstellungen über Jahre, über die Kindheit hin, und die Jugend Teil des Erziehungsprozesses gewesen sind. Und das unterscheidet sie von deutschen Jugendlichen, die in die rechte Szene wachsen, wo in aller Regel antisemitische Einstellungen nicht zur primären und sekundären Sozialisation gehören. Das ist richtig, die Beobachtung ist völlig richtig. Aber die macht das Stufenmodell nicht wertlos, sondern man muss im Grunde genommen allerdings bei der Untersuchung islamistischer Täter genau das berücksichtigen in der Stufe 1 und danach fragen. Und Gott sei Dank wird es ja auch gemacht bei den Deradikalisierungsveranstaltungen, bei der primären Prävention eingehen auf den Nahostkonflikt und so weiter. Es gibt politische Bildung mit Jugendlichen aus dem Bereich Islam oder auch Flüchtlingen aus dem Bereich, wo auf diese Dinge dann im Sinne von primärer Prävention eingegangen wird. Das ist sicherlich ein Spezifikum dieser Gruppe. Dann hattest du gefragt, was war 05 bis 08? Gab es wenig Zuwanderung und trotzdem hohe Zahlen von Gewalt. Das kann verschiedene Gründe haben. Wie gesagt, die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn ein Bundesland beschließt, wir gucken jetzt mal genauer hin und machen mehr Razzien in dem Bereich, schnellen bereits die Zahlen in die Höhe. Also ich kann keine rationale Erklärung dafür geben, es sei denn, dass das auch zu tun hat mit Polizeistrategien. Wenn eine Polizeibehörde sagt, so, wir machen jetzt permanent Razzien gegen Rechts und setzen die mal so richtig unter Druck, dann hat man ein Jahr später natürlich riesengroße Zahlen im Bereich Propagandadelikte. Warum? Weil Razzien durchgeführt worden sind. Und dann sind auch Straftaten entdeckt worden, wie Hakenkreuze und weiß ich was alles, verbotene Abzeichen und so weiter. Ich weiß nicht, ob diese Erklärung hier stichhaltig wäre. Eine andere Erklärung kann ich jetzt nicht anbieten. War es das?
Ja. Ja, die letzten drei Wortmeldungen. Zuerst der Kollege in Schwarz-Weiß, dann die Kollegin in der vorletzten Reihe. Und falls noch was übrig bleibt, sage ich was.
Ja, mein Name ist Matthäus Hagedorni. Ich habe eine Frage, und zwar hat der in der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es ein Dossier von Kemal Bosay über die größte rechtsextreme Organisation der Bundesrepublik, der hier überhaupt kein Thema war, nämlich die Grauen Wölfe. Und das ist vielleicht auch eine Folge der unsäglichen Gewohnheit, auch der polizeilichen Statistik, politisch motivierte Kriminalität rechts und auch eine Ausländer-Extremismus-Kategorie zu haben. Und die Frage wäre, ob man das nicht auch mal ändern könnte bei der Wahrnehmung. Das geht jetzt nicht nur in Richtung der Sicherheitsbehörden, sondern allgemein, dass der türkische Rechtsextremismus beispielsweise so rausfällt. Und man müsste ja auch akzeptieren, dass die Bundesrepublik ja eine multinationale Bundesrepublik geworden ist und dass das auch für den Rechtsextremismus gilt, also nicht nur bezogen auf den türkischen, sondern auch auf den kroatischen und so weiter. Und dass das also ein Dunkelfeld ist, das man auch untersuchen müsste und auch hier eigentlich selbstverständlich auch in so einer Veranstaltung auch in irgendeiner Weise repräsentieren müsste. Vielen Dank.
Die Kollegin in der vorletzten Reihe.
Ja, Schwester Kase von ESRA, der Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Ich wollte zu den betroffenen Gruppen nochmal sagen, dass wir mittlerweile seit ein paar Jahren auch Journalistinnen als eine betroffenen Gruppe von rechter Gewalt erfassen, wo ich sagen würde, das ist auch eine Sache, die sich entwickelt hat, die man nicht vergessen darf. Und da gibt es ja auch schwerwiegende Angriffe. Aber eigentlich hat mich vor allem gestört die Bezeichnung der Grenzfälle in Bezug auf die Todesopfer, die Sie die Auflistung beim Tagesspiegel und Zeit benannt haben. Und da würde ich gerne quasi auf den ersten Redebeitrag hier als Reaktion nochmal eingehen, der quasi ein Misstrauen gegenüber den Verfassungsschutzämtern und Beamtinnen aufgezeigt hat. Und gerade bei den wissenschaftlichen Überprüfungen der Todesfälle, die jetzt Verdachtsfälle sind, die auch in Thüringen kommen soll, wird, muss man einfach sagen, dass wenn man sich die Akten anguckt, dass es einfach Probleme der Sensibilität, der Wahrnehmung bei den Polizeibeamten gibt, die da Ermittlungsarbeit leisten in den Todesfällen und leider auch bei der Justiz. Und wenn man sich anguckt, welche Motivlagen da diskutiert werden, da muss man fast davon sprechen, dass da bagatellisiert, verharmlost und nicht hingeguckt wird, welche Motivlagen eigentlich die Täter antreiben. Also es gibt da eine gewisse Verstrickung.
Ich würde zum Abschluss nochmal zwei Aspekte ansprechen. Einmal nochmal zu die Frage mit dem Idealtypus der Radikalisierung, so nenne ich das mal, mit dem sozialen Abbruch der Beziehungen. Da habe ich ein ähnliches Problem wahrscheinlich wie Axel Saalheißer. Wir müssen ja sehen, dass es sehr unterschiedliche Typen auch von rechter Gewalt gibt. Ja, das ist ja ein Unterschied, ob ich in einer rechtsterroristischen Struktur agiere, illegal Taten begehe oder im organisierten Spektrum unterwegs bin, in, wenn man so will, halblegalen Strukturen, wo eine enorme Hürde schon genommen worden ist, um dort überhaupt aktiv zu sein. und dem anderen Typus, den wir ja auch gerade in den neuen Bundesländern haben, nämlich der rechten rassistischen Alltagsgewalt. Also wenn man sich beispielsweise die Randalen in Heidenau und in anderen sächsischen Städten ansieht, so waren das ja Delikte, die gerade nicht auf dem Abbruch von sozialen Beziehungen beruhten, sondern so quasi auf einem sozialen Resonanzraum, einem zustimmenden sozialen Resonanzraum. Und die Täter sich, wenn man so will, auch nicht wehnten als Leute, die illegal etwas vorbereiten, sondern die etwas nur vollstrecken, was in ihrem sozialen Umfeld im Grunde genommen gedeckt und geteilt wird. Ja? Und wenn man so will, auch die Ritter ihrer lokalen Community waren. Ja? Und das ist natürlich eine andere Konstellation, als zu sagen, wir bewegen uns jetzt so quasi im halblegalen, halb illegalen neonazistischen Bereich wie Dritter Weg und andere, wo bestimmte Regeln der Konspiration eingehalten werden, wo politisch gearbeitet wird, auch mit verdeckten Methoden und Ähnliches. Das ist die eine Anmerkung. Die zweite Bemerkung, die ich gerne machen würde, ist eine Frage, ob es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen, wenn man so will, den erfolgreichen politischen Mobilisierung von rechts in Form von Wahlerfolgen, in Form von Mobilisierungen auf der Straße und rechtsextremer Gewalt, oder ob man sagen muss, es gibt beides, aber beides ist im Grunde genommen entkoppelt. In der deutschen Diskussion wird ja das Argument sehr stark gemacht, dass rechtsextreme, rassistische Gewalt sehr viel zu tun hat mit erfolgreichen Mobilisierungen wie Pegida, rechtspopulistische Wahlerfolge. Wenn ich mit französischen und österreichischen Freunden diskutiere über Rechtsextremismus, höre ich im Grunde genommen immer das gegenteilige Argument, nämlich dass die Gewaltquote in Frankreich und Österreich deshalb so niedrig ist, weil die extreme Rechte einen parlamentarischen Arm hat, also man gar nicht gewalttätig sein muss, weil die Agenda so quasi im politischen Raum vorgetragen wird. Also im Grunde genommen genau das gegenteilige Argument wie in Deutschland. Und das finde ich erstmal, sagen wir mal, eine spannende europäische Differenzerfahrung, über die man diskutieren muss, weil hier in Deutschland meines Erachtens sehr schnell auch argumentiert wird, es gibt eine Ermutigung aus dem Internet, es gibt eine Ermutigung aus dem politischen Raum, deswegen passieren die Gewalttaten. Herr Jaschke, zum Abschluss.
Wenn wir den situativen Ansatz ernst nehmen, dann deutet es darauf hin, eine rechtsextreme Gewalttat kann unterschiedliche Formen von Desintegration oder Integration haben. Handelt jemand im Auftrag der Bevölkerung von Dolgenbrot 1994, die ein Asylbewerberheim angreifen, weil ihnen tatsächlich Geld geboten worden ist von Bürgern aus Dolgenbrot, dann sind diese Täter sozial absolut integriert. Also die Situation heißt, die greifen an, weil sie sich gedeckt fühlen, beauftragt fühlen durch die Dorfbewohnerschaft. Das heißt aber auch, sie sind sozial an sich in die Dorfgemeinschaft integriert. Also der situative Gedanke ist richtig, aber worüber sagt er etwas? Er sagt etwas über das Ausmaß von Integration oder Desintegration. Während ein Täter, der aus eigenen Stücken zu einem Flüchtlingsheim fährt oder in einer kleinen Gruppe und das Dorf gar nicht kennt, aber trotzdem den Molly wirft, möglicherweise absolut desintegriert ist. Vielleicht gibt es aber auch eine Antwort auf die Frage danach. Gibt es einen Zusammenhang zwischen parlamentarischen Erfolgen, Demonstrationen wie Pegida und Gewalt? Einen unmittelbaren Zusammenhang, einen kausalen Zusammenhang gibt es sicherlich nicht. Aber die parlamentarischen Erfolge und auch die Erfolge von Pegida und anderen erzeugen ja ein bestimmtes Klima im Land, eine bestimmte Stimmung. Das kann dazu führen, dass Gewalttäter sich ermutigt fühlen, auf dieser Welle mitzureiten oder die These vertreten, was die sich nicht trauen, wir machen das. Die reden immer nur, aber wir machen. Also, wenn es Schilder gibt, wo Frau Merkel dann am Galgen hängt oder der Außenminister, also eine Gewalttat schrecklichster Art symbolisiert wird, aber daraus nichts folgt, könnten Terroristen sagen, so, wir machen es jetzt. Ne? Die reden nur, die zeigen nur die Symbole, 10.000 Leute laufen mit. Wir handeln, wir setzen das in die Tat um. Das kann ein Motiv sein und denke, insofern gibt es natürlich einen Zusammenhang. Was den Vergleich angeht mit Frankreich, mit Österreich, muss man sehen, der Front National, als er noch Front National hieß und nicht Rassemblement, wie er jetzt heißt, hat jahrzehntelang nach rechts alles integriert. Das heißt, war offen nach rechts. Die FPÖ war jahrzehntelang offen nach rechts, ganz offen nach rechts. Die Republikaner waren nicht offen nach rechts. Die wussten ganz genau, in Deutschland, wenn eine Partei eine Neonazi-Partei ist, ist sie politisch tot. Die AfD versucht alles zu verhindern, um von Neonazis offensichtlich unterwandert zu werden. Sie stellt ihre Partei- und Fraktionsvorsitzenden öffentlich in den Mittelpunkt, macht Abgrenzungsbeschlüsse oder Parteiausschlussverfahren gegenüber Repräsentanten des Flügels. Und das liefert natürlich Raum auch für Militanz, für Leute, die sagen, machen dann den Job, den die sich nicht trauen, weil sie sich abgrenzen müssen. Insofern gibt es sicherlich in Deutschland eine andere Situation. Das wiederum hat zu tun mit den langen Nachwirkungen der NS-Vergangenheit. Jetzt waren dann Journalistinnen. Das nehme ich einfach mal so zur Kenntnis, dass Journalistinnen Opfergruppen sein können. Dann haben Sie erwähnt, dass Misstrauen sei angemessen gegenüber den Verdachtsfällen. Ich sehe das auch so, dass der Tagesspiegel da sicherlich recht hat und die Zeit. Wobei ich aber einräumen muss, dass in der Tat manche Fälle einfach nicht klar sind, nicht eindeutig sind. Wenn ein alkoholisierter Täter mit fremdenfeindlichen Parolen zum Messer greift, macht er das, weil er wegen Alkohol oder weil er wegen der politischen Überzeugung? Im Einzelfall kann es sehr schwierig sein, das Motiv rauszufinden. Insofern muss man diese Unklarheit, Ungewissheit in Rechnung stellen. Und es gab ja auch solche Fälle, bei denen das Motiv nicht eindeutig geklärt ist. Graue Wölfe, Dunkelfeld. Sollte man die Grauen Wölfe oder überhaupt Rechtsextremismus von ausländischen Gruppen anders sehen, anders in den Mittelpunkt stellen? Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht bisher. Nein, im Grunde handelt es sich ja eher um isolierte Gruppen, die wenig Kontakt haben, wenig öffentlich in Erscheinung treten. Ich bin da im Moment überfragt, ob wir uns damit bei einer Veranstaltung wie der hier auch beschäftigen sollten. Ich glaube, sie wäre überladen, ist so mein Gefühl. Man würde die Veranstaltung überladen und müsste spezielle Veranstaltungen darüber machen, dann vorher fragen, wer muss das wissen, wer muss mit denen umgehen. War es das? Ja.